Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Menge an Matches, die wir jetzt in der ersten Woche erlebt haben, die wirklich großartig sind, über die man länger sprechen könnte, die vielleicht sogar Match des Jahres Kandidaten sind, die ist endlos lange. Wir hoffen, dass das auch in der zweiten Woche noch so halten kann. Dann haben wir hier wirklich ein spezielles Turnier und das, obwohl Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams und Venus Williams nicht dabei sind. Auch letzte Nacht und gestern gab es wieder diese Matches, von denen wir erzählen müssen, weil sie waren wirklich hochklassig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche jetzt täglich unsere Zusammenfassung zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben es eben schon im Vorgespräch gesagt, also wir haben uns darüber unterhalten, wir haben gesagt, Hauptsache es hält in der zweiten Woche dieses Niveau ansatzweise. Wenn es das tut, haben wir ein chaotisches, ein großartiges, ein Turnier, über das wir lange sprechen werden.
Ja, und dann würde es natürlich auch so ein bisschen passen mit der Übergabe, die wir erlebt haben, selbst wenn am Ende vielleicht Namen gewinnen würden, die schon mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben oder weit gekommen sind. Trotzdem würde es sich wie eine Übergabe anfühlen, weil wir so viele junge Spieler und Spielerinnen hatten, die hier gute Leistungen gebracht haben. Und ich finde, unter junge Spieler und Spielerinnen kann man auch noch jemanden wie Krejcikova packen, die ja de facto erst seit diesem Jahr wirklich relevant ist auf der Einzeltour und dann eben all die anderen Sachen, die in den letzten 7 Tagen passiert sind, die sich ja jetzt schon ein bisschen länger anfühlen, vielleicht eher wie 10 Tage.
Ja, und wir haben 2 18-Jährige im Viertelfinale. Und über die erste 18-Jährige müssen wir natürlich sprechen. Und das ist Leyla N. Fernandes, der wir schon so ein bisschen länger zuschauen, seit 1,5 Jahren. Sie hat dann für im Fed Cup dann auch schon mal für Furore gesorgt. Sie hat ja zwischendurch ganz gute Ergebnisse. Was sie allerdings nicht im Griff hatte, war ihr Aufschlag. Der wackelte, sie hatte mit dem Ballwurf Probleme und da gab es damals schon Leute, die gesagt haben, na, lass sie mal ihren Ballwurf in Ordnung kriegen, lass sie mal ihren Aufschlag in Ordnung kriegen, dann wird aus ihr eine große Spielerin. Das kann aus ihr noch werden. Sie hat letzte Nacht ein famoses Match abgeliefert gegen Angelique Kerber, die ihrerseits sich wirklich nicht viel vorwerfen kann in diesem Match. Leyla N. Fernandes gewinnt nach 4:6, 2:4 Rückstand, im zweiten Satz dann auch mit 4:6, 7:6 und 6:2. Und was sie vor allen Dingen so ab dem 5:5 im zweiten Satz gespielt hat, das war herausragend gut. Sie hat unglaublich viel Risiko genommen, sie hat sehr, sehr aggressiv gespielt. Sie hat zwischendurch das Spiel von Angelique Kerber gespiegelt, beide sind Linkshänderinnen, beide haben diese unglaublichen Winkel, die sie spielen können, beide sind gut in der Defensive. Leyla Fernandes hat letzte Nacht noch ein bisschen mehr Offensive gezeigt und das hat sich dann auch hinterher gezeigt, als Angelique Kerber ihr mit vollem Respekt dann noch die Hand gegeben hat und ihr noch Dinge gesagt hat, wo sie gesagt hat, ja, ich habe alles auf den Platz gelassen, hat sie hinterher in der Pressekonferenz gesagt, es war zu gut von Leyla N. Fernandes und wer sind wir, wo, dass wir da widersprechen, es war eine fantastische Partie von Fernandes.
Ja, und eben, das mit Kerbers Leistung kann man durchaus nochmal rausstreichen. Ich schaue hier auch gerade noch auf die Statistiken. Am Ende steht ein +6 bei Winner gegen Unforced Errors. Passiert nicht so häufig bei Kerber-Matches, weil sie einfach drauf setzt, mehr zurückzubekommen als die Gegnerin und dann selber gar nicht so viel Winner machen muss. Hier hatte sie am Ende eine positive Bilanz stehen und sie kann eben auch positiv aus dem Match herausgehen, weil sie auf eine Gegnerin getroffen ist, die das zumindest in dem Match noch besser gemacht hat. Und die Defensive, finde ich, von Fernandes sieht immer noch ein bisschen unkonventioneller aus als bei Kerber. Kerber ist ja einfach diese diese dynamische, muskulöse Spielerin, die durchaus mit Wucht in die Ecken gehen kann, die dadurch, wie sie ihren Körper biegen und beugen kann, sehr viele Bälle zurückbekommt. Und bei Fernandes eben für mich jetzt, vielleicht ist es noch, weil ich sie noch nicht so lange gesehen habe, aber immer noch ein bisschen unkonventioneller, viel auch aus den Reaktionen, wo sie Bälle zurückbekommen, für mich aber irgendwie so ein bisschen die Protoabwehr von ihr im Moment, sie wird eigentlich zurückgedrängt, ist eigentlich auch auf dem Weg nach hinten und kriegt trotzdem noch genug Power in diese Bälle hinein. Und dann, wenn sie selber in die Angriffe geht, diese Winkel sind extrem beeindruckend. Und dann der große Faktor, du hast ihn angesprochen, das Serv. Im ersten Satz führte sie ja auch schon mit Break, da sah es auch schon so aus, als wenn sie so ein bisschen mit dem Match weglaufen könnte. Gibt dann Mitte des ersten Satzes den Aufschlag ab mit 3 Doppelfehlern in einem Spiel, dann entgleitet ihr das so ein bisschen und nachher findet sie den aber und ist einfach ein bisschen effektiver beim ersten Aufschlag. Und beide nehmen sich nicht viel, zum Beispiel beim Return, beide bekommen viele Returns zurück, aber Fernandes holt mehr aus diesem ersten Aufschlag heraus. Und das ist das, was vermutlich entscheiden wird über die Karriere von Fernandes, wie gut dieser Aufschlag wird. Und hier war er auf jeden Fall besser als der von Kerber im dritten Satz.
Ja, er war besser als der von Kerber im dritten Satz. Und ich erinnere mich an eine Situation im Tiebreak des zweiten Satzes, wo Angelique Kerber einen sarkastischen Daumen hoch in ihre Box zu Torben Beels gebracht hat, weil ich glaube, es war dann auch so ein bisschen die Taktik von Angelique Kerber, die Vorhand anzugreifen, die Vorhand von Leyla Fernandes zu zerpflücken. Aber die hat ab Mitte des zweiten Satzes, ab diesem 2-4 über die Vorhand kaum noch Fehler gemacht und sie hat dieses ultra-aggressive Spiel durchgezogen. Es war ja nicht so, dass sie beim 2-4 gesagt hat, ja, ich gehe jetzt auf Sicherheit oder so, sondern sie hat ihr Spiel weiter durchgezogen. Das hat sie schon gegen Naomi Osaka gemacht und das hat sie dann jetzt auch hier gemacht. Und mit der Vorhand hat sie quasi in den anderthalb Sätzen danach keinen Fehler mehr gemacht. Kerber hat es dann wieder versucht, dann auch so ein bisschen zu streuen, zu sagen, hier, ich muss jetzt dann auch mal über die Rückhand gehen. Aber auch da war dann kein Durchkommen mehr gegen Fernandes, die dann wirklich herausragend dann auch in der Offensive gespielt hat und ein ums andere Mal dann Kerber ausgespielt hat. Das war, wie gesagt, das war eine wirklich herausragende Partie von Leyla Fernandes und Angelique Kerber hat super gespielt und am Ende hat sie gesagt, ja gut, da war jemand wirklich besser als ich. Und das ist ja vielleicht dann auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe alles gegeben, ich habe das Beste gegeben, ich habe hier alles auf den Platz gelassen. Die Gegnerin war einfach heute besser.
Ja, und das Spannende ist ja auch, wie das Publikum auf Fernandes reagiert, extrem positiv. Ja. Ich meine, sie hat natürlich irgendwie eine Wahnsinnsausstrahlung. Man sieht ja an, wie jung sie ist, finde ich. Und sie hat ein bisschen was noch, Kind kommt in den Spielzeugladen, soll jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber die großen Augen, findet das alles ganz wunderbar, nimmt das Publikum total mit und ist irgendwie zeitgleich noch sehr überrascht, dass das Publikum wirklich mitgeht. Und das gibt dann natürlich, glaube ich, jemand wie Kerber auch nicht die Angriffsfläche, wo sie jetzt sagt, oh, hier irgendwie, das ist aber total unverdient und da beiße ich mich rein. Das kann Kerber ja einfach, wenn sie das Gefühl hat, da ist vielleicht jemand auf der anderen Seite, der das so nicht verdient hat. Und dann beißt sie sich rein und dann zieht sie sich das an sich. Aber das ist, glaube ich, bei Fernandes schwer, eben nicht nur wegen der Spiegelung, sondern weil Fernandes das Publikum auf so eine fast charmante Art mitzieht. Und das, glaube ich, ein ähnliches Problem hatte Osaka im Match zuvor, dass Fernandes da eben so eine kleine Magie ausstrahlt und dann so ein bisschen auch von dem Publikum mitgetragen wird.
Sie ist mitgetragen worden vom Publikum, die das sehr, sehr anerkannt haben, wie sie gespielt hat und wie sie dieses Match dann auch noch gedreht hat. Für Angelique Kerber ist jetzt ein ziemlich cooler Sommer zu Ende gegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Sie hatte vor diesem Match nur zweimal gegen Ash Barty verloren seit dem Turnier in Bad Homburg. Jetzt kommt der Herbst. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihren Herbst aussehen lässt, ob sie dann Indian Wells mitmacht, ob sie dann hier so vielleicht noch diesen nach US Open Swing in den USA dann mitmacht und wie dann ihr Rest des Jahres aussieht und wie sie dann weitermachen wird, ob es nächstes Jahr dann weitergehen wird, weil die Debatte steht dann ja auch immer an.
Ja, der Sommer spricht natürlich dafür, aber auch sie wird natürlich realisieren, wo sind die Stärken in ihrer Saison. Die sind häufig in Australien und dann eben mit der Rasensaison beginnend. Vielleicht macht sie was wie andere Spieler und Spielerinnen in etwas höherem Alter, dass sie Teile der Saison irgendwann mal aussitzt oder eben ganz bewusst Kraft zum Beispiel in den Rasen investiert. Ich denke, sie kann immer noch um einen Wimbledon-Titel mitspielen. Ob sie am Ende jetzt noch viel weiter in ihrer Karriere machen will, das weiß ich nicht. Aber in der Theorie zumindest auf dem Rasen und vielleicht mit Abstrichen bei richtig schnellen Hardcore-Slams kann sie noch um den Titel mitspielen. Eben, die Verletzungen werden mehr. Ich glaube, das kann man festhalten. Und da ist dann eben die Frage, wie würde sie das angehen, dass sie wirklich den Peak erreicht, genau bei diesen Turnieren, bei denen sie noch realistisch um den Titel mitspielen kann.
Leyla Ann Fernandez steht im Viertelfinale und dort trifft sie auf eine Elina Svitolina, die sich hier bei diesen US Open bislang in herausragender Spiellaune befindet. Sie besiegte Simona Halep mit 6:3 und 6:3 und ließ kaum Zweifel während dieses Matches aufkommen, dass sie dieses Match am Ende gewinnen würden. Simona Halep vielleicht dann auch körperlich ein bisschen gehandicapt. Sie hat nach wie vor diese Oberschenkelprobleme. Sie war lange verletzt und hat erst kurz vor dem Turnier wirklich zusagen können, dass sie dieses Turnier dann auch mitspielen wird können. Aber trotzdem, wie sie von Elina Svitolina hier ausgespielt worden ist und am Ende dann ja chancenlos dagestanden hat, das ist schon beeindruckend gewesen. Und Elina Svitolina zeigt hier eine gute Leistung nach der anderen.
Das war auf jeden Fall beeindruckend. Ich meine, bei Svitolina entsteht manchmal auch zu Recht der Eindruck, dass sie sich eben so ein bisschen durchwurstelt, gerade durch so Slams, wo sie dann einfach nur drauf setzt, irgendwie aus ihrer Physis und Defin. Sie will das meiste rauszuholen, aber sie, finde ich, hat hier wirklich mit präzisem Angriffstennis überzeugt in den letzten Runden, auch gegen Halep. Vorhand immer wieder ins Spiel gebracht, damit dann auch Winkel, gerade auch aus der Mitte des Courts gehabt, wo sie das öffnen kann oder konnte. Also sie konnte schon immer, hat es dann hier besonders gut gemacht, fand ich, gerade auch gegen Halep. Ihr Aufschlag war effektiv, wobei man sagen muss, das größte Problem für Halep war vielleicht in diesem Match, dass der Return nicht so kam. Sie ist immer noch Top 3 im Returns auf der Welt. Das war hier dann aber so ein bisschen rostig, rusty, wie die Amerikaner sagen würden. Da hat was gefehlt. Da hat man vielleicht auch die Matches gesehen. Physisch war Svitolina besser. Und diese Effektivität ist beeindruckend. Eben nicht nur die Fehler runterhalten, sondern präzise, gezielt angreifen. Und am Ende, du hast gesagt, ein souveräner Sieg, ein beeindruckend souveräner Sieg gegen Halep, die nicht so im Saft steht wie Svitolina, aber ihr trotzdem natürlich in der Karriere immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat.
Was ich das Gefühl habe, sie ist jetzt 27 jetzt in der nächsten Woche. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen bei dieser ganzen Schwemme an neuen Spielerinnen und jungen Spielerinnen, dass sie vielleicht schon so ein bisschen aufs Abstellgleis gerät, wo man gesagt hat, okay, sie wird vielleicht nie einen Grand Slam gewinnen, sie ist eine für zwischendurch mal Tausender Titel, aber sie hat jetzt seit den Olympischen Spielen, hat sie bis auf diese beiden Vorbereitungsturniere dort in Montreal und Cincinnati, wo sie gegen Joe Konter und Angelique Kerber verloren hat, hat sie einen richtig, richtig guten Sommer gehabt. Sie hat ja das Spiel um Platz 3 bei Olympia gehabt. Sie hat Chicago dann gewonnen, wo sie dann auch gute Gegnerinnen besiegt hat. Und jetzt hier dieser Lauf, das ist schon sehr, sehr stark. Und eine, die ja vielleicht dann auch, ich möchte ihr nicht zu nahe treten, jetzt mit 97 bin ich schon zu nahe getreten, aber wo man gedacht hat, vielleicht schon so ein bisschen im Rückspiegel betrachtet hat, spielt sich jetzt hier gerade richtig, richtig nach vorne auf diese Bühne und ich bin unglaublich gespannt auf das Match gegen Fernandes.
Ja, also mit 97 ja vielleicht auch mal Zeit zu heiraten. Das hat sie dann ja auch in diesem Sommer noch gemacht. Sie macht es einem ja nicht leicht mit dem, wie es bei ihr läuft. Eigentlich ein bisschen enttäuschende Saison wieder gehabt bei dem French Open und in Wimbledon. Das sind die beiden Turniere, wo sie schon im Halbfinale stand. Dann bei den Olympischen Spielen, die, glaube ich, für sie auch fundamental wichtige Bronzemedaille. Dann die von dir schon angesprochenen beiden Vorbereitungsturniere, wo es nicht so gut läuft. Dann geht sie wieder und gewinnt einen kleinen Titel. Da ist sie die Spezialistin drin. Und dann kommt sie hier hin und zeigt eine wirklich überraschend gute Leistung. Also sie ist im Moment keine, vielleicht auch nie gewesen, bei der man jetzt sagen kann, die bringt einfach jede Woche herausragende Leistungen. Dafür hängt sie häufig auch zu sehr von den Gegnerinnen ab. Aber das tat sie hier eben nicht. Sie hing nicht so sehr davon ab, was die Gegnerinnen gemacht haben. Und jetzt gegen Fernandes, ja, Frage ist natürlich, geht bei Fernandes irgendwann die Batterie aus oder macht die das so weiter? Wenn die das so weitermacht, dann kann man gespannt sein, ob der Vorteil, den Svitolina gegen Kerber über die Karriere hatte, sie hat ja in den letzten Jahren sich eine positive Bilanz gegen Kerber erarbeitet, ob der sich hier auch zeigen würde, ob einfach die Solidität, mit der Svitolina Winkel abdecken kann und mit der sie, selbst wenn der Court richtig breit wird, den wieder klein bekommt, ob das ihr auch gegen Fernandes hilft oder ob Fernandes da quasi durchschwimmt und auch das Match mitnimmt. Für mich geht Svitolina da schon als Favoritin rein. Aber gut, das sind die anderen beiden Gegnerinnen natürlich auch.
Das waren Naomi Osaka und Angelique Kerber auch. Leila Fernandes hat sich hier durchgebissen. Svitolina gegen Fernandes, das ist das erste Viertelfinale, was wir dann morgen erleben werden. Das zweite Viertelfinale bestreiten Barbora Krejčíková und Arina Sabalenka. Und lass uns erst über Arina Sabalenka sprechen. Die hat nach ihrem 6:4, 6:1 über Elise Mertens in der Pressekonferenz verkündet, ja, sie hat unglaublich viel trainiert, sie hat unglaublich viel dann auch an der Physis trainiert und vor allen Dingen, dass sie schneller wird, dass sie beweglicher wird, weil sie sagt, die Gegnerinnen sagen, sie müssen mich bewegen, dann haben sie eine Chance gegen mich und ich muss dann zeigen, dass ich dann trotzdem besser bin. Sie hat es letzte Nacht gezeigt gegen Elise Mertens, 6:4 und 6:1 und sie hat Elise Mertens dann auch so ein bisschen vom Platz geschubst. Das, was sie am besten kann, wenn sie dieses Hard-Hitting hat, wenn sie die Linien trifft und wenn sie mit Winnern ihre Gegnerinnen vom Platz schießen kann, das hat sie letzte Nacht zu großen Teilen dann machen können gegen Elise Mertens, die im zweiten Satz dann ein bisschen chancenlos war.
Das ist auch spannend. Am Ende stehen bei ihr 51% erste Aufschläge rein, 10 Doppelfehler, aber sie gibt den Aufschlag nur einmal ab. Und das war ein sehr entscheidender Faktor, dass sie da trotz der Schwächen, die sich mal wieder gezeigt haben, so ein bisschen eben, dass der noch nicht so konstant kommt und dass die Doppelfehler eben auch kommen können in Momenten, wo sie vielleicht ein bisschen nervös ist, dass sie aber von der Grundlinie so einen Vorteil hat. Und sie gewinnt ja am Ende mehr Punkte gegen den Aufschlag von Mertens, als Mertens bei ihrem eigenen Aufschlag gewinnen kann. Und das kam eben durch diese Power. Sie kann die Power vom Return her generieren, sie kann die generieren, wenn sie hinten an der Grundlinie ist. Und da hatte sie nicht nur einen Vorteil von einigen Kilometern gegenüber Mertens, sondern einfach, da war sie besser, präziser. Sie hat die Grundlinienduelle bestimmt. Der erste hätte auch schon ein bisschen klarer in ihre Richtung gewinnen können. Da war sie am Ende die beste Spielerin. Ist sie vielleicht jetzt hier auch im Turnier. Natürlich super beeindruckend, was eine Fernandes hier geleistet hat. Aber Sabalenka geht ja hier ohne Probleme im Moment durch. Und die stand ja wirklich noch bis Wimbledon vor dieser Riesenhürde. Wie schaffe ich das endlich in Viertelfinale? Jetzt schafft sie es hier zum zweiten Mal und eben sehr beeindruckend, wie sie hier aufspielt in diesem Turnier.
Es ist inzwischen ja so eine kleine Selbstverständlichkeit dann eingetreten, dann auch bei Sabalenka, die, du hast es gesagt, große Probleme hatte dann bei Grand-Slam-Turnieren die zweite Woche zu erreichen, beziehungsweise dann ihre Leistungen zu bringen. Jetzt hat sie das Halbfinale in Wimbledon erreicht, hat dort ganz knapp nur gegen Karolina Pliskova verloren und steht jetzt dann wieder im Viertelfinale. Sie scheint so langsam in diesen Regionen angekommen zu sein, dass es für sie dann, naja, eine Selbstverständlichkeit sein muss, in diese Runden vorzukommen. Und das ist dann ja auch so ein Entwicklungsschritt.
Ja, gerade auch nochmal geschaut. Ich meine, wenn sie hier gewinnt, dann hat sie auch noch eine Chance, am Ende des Jahres die Nummer 1 zu werden. Und wir sind nur noch ungefähr 500 Punkte hinter Esparti, die ja am Wochenende ausgeschieden ist. Können wir gleich auch nochmal kurz drauf gucken. Aber es ist, ja, es ist so der Schritt, den sich alle von ihr erhofft hatten, der jetzt so 3 Jahre auf sich hat warten lassen, nämlich der von spielt bei größeren WTA-Turnieren herausragend und kann die gewinnen, hinzu ist jetzt auf einmal bei den Grand Slams eine konstante Spielerin, bekommt jetzt ja lustigerweise im Viertelfinale eine andere, die seit ungefähr 3 Monaten super konstant ist. Wenn wir sagen würden, das ist die Saison gewesen seit Ende Mai, dann treffen da vielleicht die beiden besten Spielerinnen aufeinander. Würde man vielleicht noch Barty mit reinnehmen. Aber es ist schon erstaunlich, was Sabalenka da hinbekommen hat seit Mitte Sandplatz zusammen, würde ich mal sagen.
Arina Sabalenka gewinnt gegen Elise Mertens und sie trifft jetzt auf Barbora Krejčíková und um die muss man uns vielleicht so ein ganz kleines bisschen Sorgen machen. Die hat gegen Garbine Muguruza mit 6:3 und 7:6 gewonnen, führte im zweiten Satz schon 4:0. Muguruza kam zurück 4:4, hatte dann bei 4:5 dann auch schon Satzball hatte sie. Krejčíková konnte die abwehren und dann ab dem 4:5 hatte sie Probleme. Bei 5:6 brauchte sie ein Medical Timeout, weil sie an der Lunge Probleme hat sie. Sie hatte Probleme beim Atmen, sagte zur Physiotherapeutin, sie fühle sich nicht wohl, sie fühle sich schwindelig. Sie gewann den Tiebreak dann. Garbine Muguruza hatte ihr das dann als unprofessionell vorgeworfen, ihr Verhalten, weil sie zwischendurch dann auch im Tiebreak etwas länger gebraucht hatte, bevor sie sich zum Punkt bereitgestellt hatte. Aber Krejčíková musste von der Physiotherapeutin dann hinter die Kulissen geführt werden bzw. begleitet werden und bekommt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, immer noch Behandlung und hat dann auch ihre Pressekonferenz abgesagt. Also das müssen wir dann auch nochmal dazu sagen. Aber Barbora Krejčíková, hätten wir das jetzt nicht gehabt, dann hätte ich gesagt, was ich an Krejčíková am meisten bewundere, ist, dass sie niemals in irgendeiner Weise hektisch wird, sondern dass sie immer ja quasi geradezu methodisch vorgeht und immer den richtigen Ball spielt und nie überhastet wirkt und immer den Ball in irgendeiner Weise so spielt, dass es überlegt wirkt, dass es nicht in irgendeiner Weise unüberlegt aussieht. Und das ist etwas, was ich an ihr am meisten bewundere und das, was sie auch gegen Garbiñe Muguruza gezeigt hat, die zwischendurch vielleicht etwas zu viel Risiko genommen hat.
Ja, methodisch war auch das Wort, was ich mir aufgeschrieben habe. Methodisch den Zahn gezogen. Es war sehr beeindruckend, wie sie das Tempo immer gewechselt hat, wie sie auch den Spin gewechselt hat. Muguruza hat sich häufig schwer getan, zum Beispiel, wenn der Ball einfach, sagen wir, 6-7 Mal hin und her ging und dann nimmt Krajicova den und setzt einfach mal mit dem mit ein bisschen Spin hinten an die Linie oder nimmt das Tempo ein bisschen raus. Und da kamen dann die Fehler von Muguruza her, die dann genau zu viel in diesen Momenten wollte. Und so hat Krajicova sie bekommen. Und so hat Krajicova natürlich in den letzten Monaten ganz viele Spielerinnen bekommen. Und Muguruza, das hat sie sich selber zuzuschreiben, also das lag jetzt nicht an dem Medical Timeout. Muguruza muss auch gesehen haben, dass Krajicova das angekündigt hat. Bei 5-5 ist Krajicova zur Schiedsrichterin gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche ein Medical Timeout. Sie hat gesehen, dass das kommt. Also von daher denke, das passt schon von der Seite her. Du hast ja beschrieben, was gerade noch oder wie sie gerade noch quasi behandelt wird. Und am Ende hat sich Muguruza eben an diesen Tempo und an den Spinwechseln die Zähne ausgebissen und nicht unbedingt an der Situation.
Muguruza, ich habe es vor dem Achtelfinale gesagt, war schon wieder in so einer Form, wo man sich gedacht hat, vielleicht könnte sie auch das Grand Slam gewinnen. Und du hast damals oder vorgestern dann auch eingeführt, ja, jetzt trifft sie allerdings auf eine, die das auch gewinnen kann. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, wie es ihr geht jetzt in 2 Tagen. Das Einzige, was sie nicht hat als Vorteil vielleicht für sie hat kein Doppel mehr dort, ist sie mit Katerina Siniakova gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Wir können im Moment ja nur hoffen, dass das in 2 Tagen dann beim Match gegen Arina Sabalenka dann deutlich besser ist.
Ja, und sie wird dann wahrscheinlich ein bisschen von Sabalenka so abhängen. Wenn Sabalenka den ersten mit 70% reinbringt, ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer für Krajicova. Wenn Sabalenka sich eh nicht schwer tut wie gegen Mertens mit dem ersten Aufschlag, dann kann ich mir vorstellen, dass das so oder so eine ziemlich enge Kiste werden würde.
Elina Svitolina gegen Leyla Fernandes und Arina Sabalenka gegen Barbora Krajicova. Das sind die beiden Viertelfinals, die wir in der unteren Hälfte erleben. Heute wird es dann die obere Hälfte geben, die 4 Achtelfinals, darüber werden wir morgen sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Und da ist ein weiterer Kanadier, ein weiterer junger Kanadier ins Viertelfinale eingezogen. Da ist Carlos Alcaraz weitergekommen. Der hat allerdings so ein ganz kleines bisschen profitiert von körperlichen Problemen von Peter Gojovcic und Bocic van der Sandschulp. Wir sollten alle versuchen und lernen, wie man diesen Namen ausspricht. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily Tour zu den US Open auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Peter Gojovcic lebte den Traum letzte Nacht. Er führte mit 2-1 Sätzen gegen Carlos Alcaraz, lag auch im 4. Satz mit Break vor und dann kam so ein bisschen die körperlichen Probleme. Er konnte sich nicht mehr so richtig gut bewegen. Er hatte Probleme wohl mit der Hüfte bzw. mit dem Rücken. Carlos Alcaraz gewann am Ende in 5 Sätzen mit 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 und 6-0. Und es war ein Spiel, was mit vielen Unforced Errors gesegnet war, allerdings sich nie anfühlte, als sei es ein sehr schlechtes Match gewesen. Wie ging es dir bei diesem Match?
Ja, ganz kurz, apropos Breaks, weißt du wie viel? Ich muss nochmal nachgucken, wie viele Breaks und Breakbälle die am Ende zusammen hatten.
Also sie hatten nach drei Sätzen, glaube ich, 13 Breaks.
Ja, am Ende stehen 30 von 44 genutzte Breakbälle. Ich hatte erst gedacht, ich bin der Zeile verrutscht und habe irgendwie an die Netzangriffe oder so geguckt. Aber ne, 30 von 40, 44, kann mich nicht erinnern, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Und du hast schon den Hauptfaktor angesprochen, dass Gojovcic in den letzten 1,5 Sätzen nichts mehr entgegensetzen konnte. Es ist natürlich auch beeindruckend, dass Alcaraz da schon die Fitness hat, als gerade 18-Jähriger geworden, dass er da durchkommt. Alcaraz hat sich schwer getan mit dem spinlosen Spiel von Gojovcic, weil er da dann doch nicht so heftige Angriffe setzen konnte, wie zum Beispiel gegen die Bälle von Tsitsipas, der da einfach mehr Spin drin hat und Alcaraz wahrscheinlich auch einfach mehr Schläge gegeben hat, die dieser kennt, so vom Aufwachsen her. Ich meine, der ist auch auf Sandplätzen groß geworden. Und ja, am Ende primär würde ich sagen, eine Nervensache, dass Alcaraz da durchgekommen ist gegen den Spieler, der es ihm schwer gemacht hat und dann am Ende aber körperlich nicht mehr mithalten konnte. Ist dann vielleicht auch kein Wunder. Ich meine, es ist für ihn das 7. Match hier gewesen. Das macht Gojovcic auch nicht alle paar Monate, dass es zum allerersten Mal so weit gekommen ist bei einem Grand Slam. Und ja, Alcaraz, vielleicht war das zu erwarten, dass er sich schwer tut, so nach so einem Wundersieg und dann gegen so ein Spiel, aber eben beeindruckend, dass er da körperlich am Ende noch so viel mehr hatte.
Um das jetzt nochmal, auch dieses, was du gesagt hast, dieses spinlose Spiel, was gegenüber dem von Tsitsipas so ein bisschen anders aussieht, zu verdeutlichen. Ich habe gestern Abend eine Statistik gelesen. Die Vorhand von Stefanos Tsitsipas ist 1,15 Meter über dem Boden übers Netz gegangen. Die Rückhand mit 1,12 Meter. Das heißt, die Netzhöhe ist 90 Zentimeter, auf jeden Fall 20 Zentimeter darüber. Die Vorhand von Peter Gojovcic geht im Schnitt 94 Zentimeter übers Netz, die Rückhand 79 Zentimeter übers Netz. Das waren zwei deutlich grundverschiedene Spiele, auf die sich Carlos Alcaraz einstellen musste. Und er hatte seine Probleme, das haben wir ja gesehen in den ersten drei Sätzen. Gojovcic hat wirklich gut gespielt, aber er hat sich dann darauf eingestellt. Aber das sind diese Unterschiede zwischen zwei Spielern wie Tsitsipas und Peter Gojovcic, wo man sich darauf einstellen muss und wo sich ein 18-Jähriger darauf einstellen muss, der noch nicht lange auf der Tour ist. Und das ist bemerkenswert, wie er das geschafft hat, finde ich.
Ja, gerade auch nochmal geguckt. Alcaraz 1,85. Also das eine Spiel, der so, sag ich mal, Bauchnabel, irgendwo zwischen Bauchnabel und Brust. Und das andere Spiel, der irgendwo zwischen Bauchnabel und Hüfte. Und das ist ein Riesenunterschied. Vor allem, wenn er gewohnt ist, irgendwo die Bälle zwischen Bauchnabel und Brust zu nehmen. Wer selber mal Tennis gespielt hat, weiß, wie unterschiedlich sich das anfühlen kann. Vor allem, wenn ja bei Gojovcic dann auch noch eben verschiedene Tempoverschärfungen da reinkommen. Und das ist, ja, dann fühlt sich zumindest vermutlich anders an, als wenn das bei Tsitsipas kommt. Und Tsitsipas ist die Norm. Das ist nicht Gojovcic auf der Tour. Und Alcaraz, der ist auf Sand groß geworden. Der wird nun eher die Tsitsipases dieser Welt kennen. Und das ist das Beeindruckende. Es war keine so herausragende Leistung wie die gegen Tsitsipas. Aber vielleicht ist es noch beeindruckender, dass er dann eben so ein Match gewinnen kann, als jetzt dieses, ja, dieses Match, in das er auch richtig eintauchen konnte gegen Tsitsipas als hier. Das war dann doch auf einem Nebencourt, war gute Stimmung, aber war eine andere Nummer als jetzt auf dem Ash am Samstag.
Aber der Grandstand war pickepacke voll und die Leute wussten schon, wem sie da zuschauen. Und dann diesen Erwartungen gerecht zu werden und da nicht komplett zusammenzuknicken oder einzuknicken, auch das ist schon eine große Leistung. Was habe ich gehört? Jewgeni Kafelnikow hat gesagt, in den nächsten drei Jahren wird Carlos Alcaraz die Nummer eins sein. Paul Annacone hat gesagt, das, was wir bei Alcaraz sehen, ist unique, hat er gesagt. Das sehen wir ganz, ganz selten. Die Vorschusslorbeeren sind unglaublich, die sich der Junge anhören muss. Und wie gesagt, die Nadal-Vergleiche sind ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber dann auf diesem Grandstand gegen Peter Gojovcic, der das Turnier seines Lebens spielt, dann sich dann hier so zusammenzureißen und das Match dann umzudrehen. Und ja, körperliche Probleme bei Gojovcic waren auch da, aber trotzdem, das ist erstaunlich, wie er das macht.
Ja, vor allem, wenn wir es jetzt schon vergleichen zu seinem Viertelfinalgegner, Ujjayi Aliassime, mindestens genauso gehypt gewesen. Ja. Hat natürlich auch schon wirklich einiges auf der Tour erreicht. Ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre älter als Alcaraz. Ich glaube, das lässt sich auch in dem Alter durchaus schon vergleichen. Aber Ujjayi Aliassime, durchaus bekannt dafür, die Nerven zu zeigen in Matches, die so sich entwickeln wie dieses hier. Und das tut Alcaraz nicht. Und er hatte bei dem French Open zum Beispiel eine Partie gegen Jan Lennart Struff, da kann man sagen, oh, die hätte er vielleicht auch gewinnen können. Aber dann kommt er eben auch zu den US Open und gewinnt 2 solcher Matches, das gegen Tsitsipas und das gegen Gojovcic. Und ob er jetzt mal die Nummer 1 wird, warten wir ab. Wir hatten jetzt schon ein paar potenzielle Nummer 1 in den letzten Jahren, die es noch nicht ganz nach oben geschafft haben, aber denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann sollte er nach oben aufgeschlossen haben. Und ich meine, er kann ja immer noch ein Halbfinale erreichen. Und dann geht es sowieso nach oben in der Weltrangliste.
Auf Platz 38 ist er jetzt im Live-Ranking im Moment. Und auch das ist schon eine richtig starke Geschichte. 18 Jahre ist Carlos Alcaraz. Wir werden noch sehr, sehr viel von ihm hören. Er hat hier ja so ein bisschen sein Tennis-Coming-out bei diesen US Open. Und er trifft auf Félix Auger-Aliassime. Und da könnte der Hype ja kaum größer sein. Félix Auger-Aliassime gegen Carlos Alcaraz wird übermorgen bzw. morgen eine Partie sein, auf die sehr viele in der Tenniswelt schauen werden. Auger-Aliassime hat sich in einem richtig starken Duell und hochunterhaltsamen Duell gegen Francis Tiafoe durchgesetzt. In 4 Sätzen, 4-6, 6-2, 7-6, 6-4. Und der Knackpunkt war der 3. Satz und vor allen Dingen dann der Tiebreak, den Auger-Aliassime nervenstark gewonnen hat. Tiafoe hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, weißt du, ich gucke dann draußen auf die Plätze und da sitzen kleine Kinder und die Eltern haben ihr hart verdientes Geld dafür bezahlt, ihre Kinder hier Tennis schauen zu lassen und denen muss ich eine Show bieten und denen habe ich hoffentlich eine Show geboten. Und das ist bei Francis Tiafoe, kann man sagen, er hat ein richtig gutes Turnier gespielt, er hat einen richtig guten Sommer gehabt und er wird das genossen haben, dieses Match. Und Auger-Aliassime wird dieses Match auf andere Weise genossen haben, weil er weiß jetzt, er kann diese späten Runden bei den Grand Slams mit Konstanz erreichen, er kann die Nerven behalten, auch das war, was du eben angesprochen hast, war ein Problem in der letzten Zeit. Und jetzt wird er als der Veteran in das Match gegen Carlos Alcaraz gehen. Das ist ihm auch noch nicht so häufig passiert.
Nee, aber auch völlig verdient, denn das war eine Veteranenleistung. Also erster Satz ja ein bisschen unglücklich für ihn, kann er keinen von, glaube ich, 8 Breakbällen nutzen. Tiafoe nutzt seinen und danach zieht Auger-Aliassime aber sein Programm durch und ist einfach bei den ersten Aufschlägen gut, solide, nervenstark und reitet es dann quasi hin zum Sieg. Und Tiafoe ist erratischer, das wussten wir auch schon vorher. Da sind Wunderschläge dabei und dann läuft es mal nicht so für ihn. Aber Auger-Aliassime hat da dann auch nicht so viel zugelassen, wie zum Beispiel ein Rublev, der sich da viel mehr drauf eingelassen hat und dann quasi im Match von Tiafoe untergegangen ist oder in der Art, wie Tiafoe Tennis spielt. Und das hat Auger-Aliassime in der Weise nicht zugelassen. Hätte den dritten verloren, vielleicht wäre das dann auch so passiert. Aber da hat er dann eben die Nerven gezeigt und das ist jetzt schon sehr beeindruckend. Hat jetzt auch 2 Viertelfinals hintereinander. Wir haben jetzt so häufig darüber gesprochen, dass er eben die Konstanz nicht reinbekommt und hat sich im Sommer auch wieder ein bisschen schwerer getan bei den Masters-Turnieren und bei den Olympischen Spielen. Aber hier ist er dann und er besiegt hintereinander Bautista Agut und Tiafoe, 2 auch sehr physische Spieler und geht jetzt eben auch als Favorit ins Viertelfinale hinein. Also das war ein ziemliches Ausrufezeichen, was er da in den letzten Monaten gesetzt hat.
Aber der Hype könnte ja wirklich kaum größer sein, ne?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir das als Nachtmatch erleben werden, alleine schon wegen der Stories für die Amerikaner. Also da gehe ich mal von aus.
Ja, und wir müssen einmal gerade noch sagen, die Zukunft für das kanadische Tennis sieht nicht so schlecht aus mit Leila Fernandes, mit Félix Auger-Aliassime, mit Denis Shapovalov, mit Bianca Andreescu, die hoffentlich fit ist in den nächsten Jahren. Also da können sich die kanadischen Tennisfans auf einiges freuen.
Oh, gut möglich, dass die mehr Grand Slams als ihr südlicher Nachbar im nächsten Jahrzehnt gewinnen.
Ja, das werden die Amerikaner dann auch sich überlegen, wie das dann aussehen wird, die US-Amerikaner. Félix Auger-Aliassime gegen Carlos Alcaraz ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale bestreiten Daniil Medvedev und Bocic van der Sandschulp. Und lass uns erst über Daniil Medvedev sprechen. Der hat gegen Dan Evans 6-3, 6-4, 6-3 gewonnen. Mit welcher Routine Daniil Medvedev seine Gegner wegarbeitet und wegspielt, ist schon krass. Wie er seine Aufschlagspiele gewinnt, leicht und locker. Sein Aufschlag, sagte Dan Evans hinterher, das ist vielleicht einer der unterschätztesten Parts am Spiel von Medvedev. Das ist herausragend. Daniil Medvedev hat einen Return gespielt um den Netzpfosten herum als Return-Winner gegen Evans und hat Evans überhaupt keine Chance gelassen. Medvedev 6-3, 6-4. 6-3 hat noch keinen Satz hier knapper gewonnen als 6-4. Boah. Also viel mehr fällt mir da jetzt im Moment auch noch nicht ein.
Ja, also Evans hatte gegen den Aufschlag und gegen den Return den kürzeren gezogen von Medvedev und beim Rest natürlich sowieso. Also das ist schon sehr beeindruckend, was Medvedev zeigt. Du hast den Aufschlag angesprochen. Ich meine, der kann dann zum Beispiel auch ein Faktor werden gegen jemanden wie Djokovic, der nun gemeinhin als der beste Return-Spieler auf der Welt gilt, aber gegen den man natürlich auch mit Aufschlag ein Match und mit sehr gutem Aufschlag ein Match in die eigene Richtung ziehen kann. Man schaue auf die Federers dieser Welt, die das nun auch schon ein paar Mal geschafft haben, und da wird das ein Riesenfaktor werden. Und die Returns waren gut. Er ist kein Return-Spieler eben in der Kategorie von Djokovic, hat das hier aber gut gemacht, ja. Und von der Grundlinie, ich meine, haben wir schon so häufig drüber gesprochen, was er da beherrscht. Und im Moment fällt es alles irgendwie oder passt es alles so richtig gut zusammen. Es sind eben keine einzelnen Puzzleteile, sondern ein richtiges Puzzle. Er ist in der unteren Hälfte natürlich der klare Favorit. Er ist jetzt auch im Viertelfinale der klare Favorit. Und ich wäre nicht überrascht, wenn er da dann eben auch mit einem ähnlichen Ergebnis durchgeht.
Medvedev hat so ein einzigartiges Spiel. Wir haben schon drüber diskutiert, oder es wurde drüber diskutiert, wird Kindern in Zukunft seine Vorhand beigebracht? Ich hoffe es nicht, dass ihnen die beigebracht wird. Sein Spiel ist einzigartig gegenüber den anderen Spielen. Und auch hier können wir dann nochmal darüber sprechen, dass dieser Boden bei den US Open relativ schnell zu sein scheint. Peter Gojovcic hat es genossen, diesen Platz. Und Dani Medvedev, für den scheint der Boden wie ausgelegt zu sein.
Ja, vor allem nimmt er natürlich den Spin auch nicht so krass an. Also ich denke, das ist natürlich auch ein Grund, warum Gojovcic so weit gekommen ist. Und dann aber auch Medvedev, der ist jetzt ja auch keiner, der hier mit super vielen Topspins durchs Match geht, sondern der eben eher darauf baut, dass der Boden seinen Ball so ein bisschen schluckt. Und das ist hier der Fall gewesen. Evans sollte damit aber normalerweise natürlich umgehen können. Ich meine, der hat so einen guten Slice und der weiß auch, wie man auf der Vorhand verteidigt. Aber am Ende, ja, beginnt es eben mit diesem Aufschlag. Ich meine, allein wenn ich hier schaue, irgendwie bei den Receiving Points One hat Medvedev 47% gewonnen und Evans am Ende 26. Und 26 heißt, dass der Aufschläger wirklich absolut dominant ist. Also runter geht's kaum noch unter 26, normalerweise in einem Profimatch.
Dani Medvedev steht also im Viertelfinale und er trifft auf Bojic van de Sandsrulp. Das ist die große Sensation neben Carlos Alcaraz im Herrenfeld. Der hat nämlich gegen Diego Schwartzmann gewonnen mit 6:3, 6:4, 5:7, 5:7 und 6:1. Wenn sich Bojic van de Sandsrulp hier eins vorwerfen kann, dann, dass er das Match nicht zugemacht hat, weder im dritten Satz noch im vierten Satz, weil da kam Diego Schwartzmann jeweils wieder zurück. Er sah sonst zwischenzeitlich nicht danach aus, als würde er dieses Match noch drehen können. Im fünften Satz konnte van de Sandsrulp dieses Match aber mit 6:1 dann gewinnen und nach Hause bringen. Wie gesagt, er hätte es in drei Sätzen gewinnen können. Er hat ein unglaublich attraktives Spiel, was nicht so attraktiv aussieht, wenn man ihm einfach nur zuguckt. Aber das ist eine Geschichte, dass er einen starken Aufschlag hat. Er kann die Winner aus allen Ecken des Platzes schießen. Das ist vielleicht nicht so spektakulär wie bei Alcaraz, aber es ist schon sehr bemerkenswert. Und Philipp, ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren. Ich habe fünf Sätze darüber nachgedacht, ob Bojic van de Sandsrulp und Sam Querrey schon mal in einem Raum zusammen gesehen worden sind.
Ja, übrigens, wer wissen will, wie man ihn ausspricht, es gibt jetzt ein Video auf der YouTube-Seite der US Open, wo er gefragt wird. Jetzt kann ich mich aber auch gar nicht mehr erinnern, ob er sich Bojic oder
Bojic, nein, Bojic van de Sandsrulp. Er hat es auf der ATP-Seite, hat er selber nochmal aufgesprochen.
Ah ja, spannend. Also ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen und ich hätte gedacht, dass man Bojic sagt und van de Sandsrulp. Aber ich vermute auch, dass es selbst in Holland 10 Varianten gibt, wie man das ausspricht, von meinen Erfahrungen dort. Aber ja, um über sein Spiel zu sprechen, beeindruckend. Man guckt sich ihn jetzt nicht an und denkt, wow, eben die eine Wunderwaffe im Spiel, sondern einfach sehr solide, sehr kluges Tennis. Konnte in langen Wechseln gegen Schwartzmann mindestens mithalten. Und ehrlicherweise, das können nicht so viele. Hat da auch viel natürlich irgendwie in die Hitting Zone bekommen, wo ich das Gefühl hatte, wenn Schwartzmann da eben mit seiner Wucht reingegangen ist, die er schon generieren kann, dann hat van de Sandsrulp die gut zurückbekommen. Ja, er hatte einige Asse drin, sollte er natürlich auch bei seiner Größe haben, hatte eine schöne Quote. Und am meisten beeindruckt hat mich vielleicht die Linie, die Vorhand entlang. Hat er immer wieder Ballwechsel mit beenden können. Also das war ein konstantes, relativ fehlerfreies Spiel, bis auf eben so ein bisschen die Nerven, die ihm im dritten und im vierten Satz stiften gegangen sind. Hast gesagt, er hat es in drei gewinnen können, er hat es in vier gewinnen können. Hab dann auch gedacht, okay, jetzt gibt es im fünften unter Garantie ab. Nee, Er kommt da durch und steht am Ende im Viertelfinale. Und das ist wirklich eins der überraschendsten. Na gut, wir hatten Aslan Karatsev natürlich am Anfang des Jahres, aber das fällt ehrlicherweise schon in ein bisschen ähnliche Kategorie rein.
Aber Schwarzmann hatte so unglaublich Probleme, selber die Punkte zu machen in den Rallyes, weil da hatte Van der Sandstorp überhaupt keine Probleme, dort mitzuhalten und dann auch selber die Akzente zu setzen. Und Schwarzmann, dessen Aufschlag, das wissen wir, auch körperlich bedingt nicht so richtig gut ist, musste für seine Aufschlagspiele immer komplett schuften und Van der Sandstorp selber ist dann durch seine Aufschläge und seine Aufschlagspiele häufig durchspaziert. Was Schwarzmann da ja quasi für eine Ballwand gegen sich dann hatte gestern, auch das ist etwas, was man ja so nicht zum Anfang erwartet.
Ja, 35% stehen am Ende bei Receiving Points Won für Schwarzmann. Und er ist gemeinhin der beste Return-Spieler auf der Welt. Und hier hat er es einfach nicht geschafft. Und es lag nicht nur am Aufschlag des Gegners, sondern es lag einfach daran, dass er eben nicht durch dessen Defensive durchgekommen ist. Ich würde das Match jetzt gerne mal auf Sand sehen. Ich glaube, da wäre das anders ausgegangen. Ich denke, da helfen die Bedingungen hier schon. Aber es war überraschend. Vor allem nachdem Schwarzmann hier eigentlich eine gute Form im Turnier hatte und eben in der Lage war, genau das zu zeigen, dieses penetrierende Spiel von der Grundlinie. Und hier hat er es nicht geschafft. Und ob es jetzt am Ende die Bedingungen waren, ob er vielleicht nicht so gut drauf war, schwierig zu sagen. Aber auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung.
Aber ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass da Sam Querrey vor mir steht, wenn er spielt, oder?
Eben, wie gesagt, ich bin ja wirklich an der Grenze aufgewachsen, 20 Minuten entfernt. Ich habe halt gedacht, hoi, also dem bin ich aber auch schon öfter begegnet beim Ausgehen oder wenn ich meinen Physio getroffen habe oder was weiß ich. Das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber das war, was ich gedacht habe.
Ja, es ist, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Sam Querrey vor mir gesehen und habe gedacht, ja, die beiden zusammen in einem Raum hat es noch nicht gegeben. Bojic van der Sandstorp steht im Viertelfinale und er ist der erste, der achte Spieler aus den Niederlanden, der das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht hat, vor ihm Paul Haarhuis, Richard Krajicek, Jaco Elting, Tom Ocker, auch Michiel Tjapas, sein Trainer, sein Coach, der hatte schon mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Van der Sandstorp jetzt also im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev und man kann ihm nur Glück wünschen, dass er Medvedev einen guten Kampf wird anbieten können. Wir gucken auf den Zeitplan von heute. Der Zeitplan von heute sieht aus, Alexander Zverev spielt gegen Jannik Sinner direkt um 18 Uhr, danach Shelby Rogers gegen Emma Raducanu, ein Duell, was wir so vielleicht auch nicht vor dem Turnier erwartet hätten, im Arthur Ashe Stadium, dann in der Night Session Novak Djokovic gegen Jensen Brooksby und Maria Sakkari gegen Bianca Andreescu. Im Louis Armstrong Stadium fängt Belinda Bencic an gegen Iga Swiatek, danach Riley Opelka gegen Lloyd Harris und Oscar Otte, dann gegen Matteo Berrettini. Was kann Oscar Otte gegen Matteo Berrettini ausrichten?
Wahrscheinlich ein bisschen vom Aufschlag von Berrettini ab. Ich meine, die Courts hier scheinen Otte ja auch entgegenzukommen, aber wenn Berrettini einen Aufschlagshow wie ein Wimbledon bietet, dann gibt es vielleicht drei Spieler auf der Welt, die ihn besiegen können. Also ich glaube, davon hängt es ab. Von der Grundlinie traue ich ihm was zu, aber ja, wenn Berrettini da mit 65% Quote reinkommt und irgendwie 85% der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewinnt, dann wird das wahrscheinlich schnell gehen. Wenn Berrettini 52% reinbekommt und dann irgendwie nur 70% gewinnt, dann kann ich mir vorstellen, dann könnte es schon eine engere Geschichte werden.
Und Alexander Zverev gegen Jannik Sinner, auf das Match bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, erster richtig großer Test. Ich glaube, danach werden wir die Form einschätzen können. Zverev ja auch souverän durch die ersten drei Runden durch, aber Sinner ist natürlich einfach eine ganz andere Hausnummer. Er hatte die eine Niederlage gegen ihn bei den French Open, davon ab hat er gewonnen. Aber ich glaube, Sinner hat sich auch wieder ein bisschen gegen Monfils gestellt. Der kann schon was ausrichten gegen Zverev. Und da bin ich gespannt. Sinners Problem ist der Aufschlag im Vergleich zu den anderen, die in seiner Liga unterwegs sind. Von der Grundlinie ist er schon Top 10, beim Aufschlag noch nicht. Hat der einen guten Aufschlagstag, macht das Zverev wahrscheinlich sehr schwer. Und ja, danach werden wir wissen, wie es um Zverev wirklich hier steht.
Und Sinner hat Zverev schon mal bei einem Grand Slam geschlagen, letztes Jahr bei den French Open. Das sollten wir dann auch nicht vergessen. Also wir werden morgen darüber sprechen, über die Matches von heute, unter anderem den Matches von Alexander Zverev und von Oscar Otte und natürlich den anderen Matches. Und ab übermorgen werden wir uns dann mal auch so ein bisschen um die Doppelwettbewerbe kümmern, weil auch die haben einiges zu bieten hier. Wir erleben fantastische US Open bislang. Wir hoffen, dass es auch in der zweiten Woche so weitergeht. Wir werden jetzt täglich darüber berichten hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.